Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Burkhard Riering. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Mache ich gerne. Mein Name ist Burkhard Riering. Ich bin ja seit über 20 Jahren Wirtschaftsjournalist, aktuell Chefredakteur der Automobilwoche. Das seit knapp 4 Jahren, also im Juli 2015, gestartet, ja, zu einem Zeitpunkt, wo, ja, kaum bin ich gestartet, 6 Wochen später der Dieselskandal aufkam, der einen Rattenschwanz an neuen Dingen hervorgebracht hat und auch ein Turbo eingelegt hat, was Elektromobilität, autonomes Fahren, und im Grunde hat sich da in diesen Jahren sehr, sehr viel verändert. Und davor, meine längste Zeit, war ich bei Welt und Welt am Sonntag, Axel Springer in Berlin und als Wirtschaftskorrespondent in München. Insgesamt ist es meine 5. Station jetzt und bin vor kurzem 48 Jahre alt geworden.
Ah, das ist schön. Also eine langjährige Erfahrung im Journalismus. Kann man so sagen, ne?
Das kann man sagen, über 20 Jahre. Es ging früh mit Wirtschaftsjournalismus los, bin ich auch dabei geblieben, entweder große Querschnittsthemen oder direkte Branchen. Aber das Automobil kam tatsächlich erst neu dazu mit der Funktion als Chefredakteur.
Sagen wir mal, vielleicht eigentlich historisch so, was hat sich im Automobiljournalismus in den letzten Jahren geändert?
Naja, ich glaube, wenn ich vor 10 Jahren oder 15 Jahren, wenn da ein Chefredakteur der Automobilwoche gesucht worden ist, dann war die Fachkompetenz beim Automobil, beim Auto, am Auto direkt das Nonplusultra. Wenn ich jetzt vor 4 Jahren Chefredakteur geworden bin, dann war das vielleicht nicht mehr die Priorität 1, muss man den Verlag natürlich fragen. Aber ich finde es, glaube ich, geworden durch Skills, die nicht mit dem Auto direkt zu tun hatten, sondern eher damit zu tun haben, Redaktion zu managen, digitale Medien weiterzubringen, ja, und auch eine andere Form des Arbeitens vielleicht einzuführen. Und die Fachkompetenz, würde ich sagen, die kommt, wenn man Wirtschaftsjournalist ist, ist ja doch vieles verwandt, ob sie jetzt die eine Industrie machen oder die andere. Bestimmte Dinge bleiben gleich, ja, was Finanzmarkt angeht etc. Da würde ich sagen, das kommt dann ja tatsächlich von alleine, wenn sie Tag und Nacht nichts anderes tun dann als Automobiljournalismus in Anführungsstrichen auch. Weil wir machen Wirtschaftsjournalismus für die Autobranche. Das ja. Ist vielleicht noch ein Tacken was anderes.
Ja. Es ist ja auch so ein bisschen, so wie ich es beobachte, wird das Auto immer mehr zu einer Art Lifestyle-Produkt. Also man macht Retrowellen. Gut, es gibt noch in der Autoindustrie ein paar Technologieführer, aber die große Bedeutung, die sie noch von den 80ern hier hatte, geht heute ein bisschen mehr immer den Bach runter.
Genau so ist es. Wir berichten auch wenig über Nockenwellen oder ja. Solche Dinge. Ich glaube, eins, also die neue Generation, die gerade heranwächst, man merkt, es geht immer um Komfort, so nenne ich das. Also egal was ist, es muss, man sieht es bei den eigenen Kindern, alles muss auf Knopfdruck funktionieren. Das sind die schon so gewohnt. Und das Automobil muss genauso intuitiv im Grunde verständlich sein. Also wenn die Zielgruppen noch zuschlagen sollen, in 10, 15 Jahren müssen die sich im Grunde in ein Auto setzen. Sie haben ihr Smartphone dabei. Alles ist miteinander kompatibel. Alles ist mit allem vernetzt. Alles hängt mit allem zusammen. Und sie setzen sich rein und ihr Auto weiß sofort, wer sie sind, was sie möchten, wie ihre Gemütslage ist von mir aus, etc. pp. Das sieht man bei Beispielen wie in China, wenn die Mercedes S-Klasse zum Beispiel da gelauncht wird, wo Emotionen und Gefühle der Person, die sich in ein Auto setzt, versucht werden, erkannt zu werden. Und ja, da spielt das autonome Fahren natürlich mit hinein. Und das sind so die Dinge, Lifestyle, Produkt, ja, dann wird es noch funktionieren. Und wenn es sehr medial vernetzt ist.
Ja, es ist vielleicht ein bisschen harter Begriff. Es ist ja noch viel Ingenieurskunst im Auto, aber es ist halt irgendwie, wenn ich mich da noch an die Fernsehformate in den 90ern erinnere, wo dann wirklich über Kofferraumgrößen und Achsschenkelgeometrien referiert wird, das gibt's heute so einfach nicht mehr. Das ist einfach irgendwie noch im Digital, also bei digitalen Themen so, aber nicht mehr beim Auto an sich.
Die Ingenieurskunst ist ja weitergegeben, da haben Sie vollkommen recht. Die ist auch im Infotainment-Bereich natürlich irgendwo gegeben, wenn Zulieferer mit OEMs gemeinsame Sache machen und Infotainment-Systeme zusammen aushacken. Da sind schon tolle Sachen drin. Aber die Ansprüche verlagern sich und Spaltmaße sind nicht mehr das Maß aller Dinge.
Ja, nur stellt sich für mich die Frage, wir stehen heute 2019 da. Autonomes Fahren ist schon im Kommen, sagen wir mal, es gibt so halb öffentliche Tests in Kalifornien. Verschiedene Softwarehäuser propagieren das Thema Mobilitätsplattform. Wenn man jetzt einen Zeitstrahl an die Entwicklung lehnen würde, wann werden wir immer autonomer fahren und wann wird es eigentlich mehr, ja, wann ist praktisch auch das Thema zu Ende Produkthersteller?
Wir sind jetzt gesprungen von Konnektivität auf autonomes Fahren.
Ja.
Wenn ich bei Konnektivität sehr positiv gestimmt bin, weil ich glaube, das wollen die Menschen, bin ich beim autonomen Fahren vielleicht etwas skeptischer und würde den Zeitstrahl ganz anders anlegen. Sie hören sogar schon aus der Industrie Stimmen, die jetzt immer skeptischer werden. Das war vor 2 Jahren. Da gab es Aussagen, 2020 kommt es, also vor allem auch dieses S, also was kommt. Also man muss da dermaßen differenzieren.
Ja, nein, da
Es
kommen
gibt,
wir noch zu, aber
also es gibt Stadt, Land, es gibt erste Welt, es gibt zweite Welt, es gibt dritte Welt und so weiter und so fort. Und was dann am Ende wirklich bei rauskommt, also den Zeitstrahl, also alle Zeitstrahle, die ich bislang gesehen habe, die können Sie im Grunde alle in die Tonne kloppen. Also da bleibt nicht viel übrig.
Es ist bei mir auch ein Tenor 2000, also die Interviews hier in 2019, dass so langsam sich ein bisschen Ernüchterung und Skepsis breit macht. Was wir wohl jetzt in Modellversuchen sehen werden, sind wirklich diese autonomen Shuttles im ÖPNV als Ergänzung. Aber gut, aber wenn wir die Themen dann zusammenfassen, also das ist so Stand 2019 das Thema, aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, Autonomes und Konnektivität zusammenpacken, Konnektivität ist jetzt in der Industrie ein massives Thema, also alle müssen eine Smart-Vernetzung haben und ähnliches. Es hat auch ein bisschen gedauert, aber ich meine, die Automobilindustrie hat auch eine ziemlich alte Zielgruppe. Aber jetzt ist es soweit, dass wirklich Smartphone-Anwendungen einfach ins Auto gehören.
Genau so ist es. Die Produkte sind auch gut, wenn man jedes Jahr auf der CES sich anschaut und dann sieht, zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres, was in 2, 3 Jahren kommt. Das ist auch genial. Das ist auch ein Haben-Wollen. Das ist ein automatischer Reflex. Das autonome Fahren ist einfach eine ganz andere Story, die viel komplexer ist. Ja, das ist richtig.
Okay, dann nochmal zur Strukturierung. Wir haben beim autonomen Fahren heute so ein Thema, es ist ein Technologiethema, das bei vielen diskutiert wird. Es ist ja auch eine schwierige Definition, was es überhaupt ist. Aber wie nehmen Sie da die Entwicklung wahr, was das Thema autonomes Fahren angeht?
Also ich versuche es mal zu strukturieren.
Ja.
Ich glaube, dass vor 2, 3 Jahren es sehr euphorisch war und es tolle Ankündigungen gab. Und es stimmt ja auch, dass wenn es autonomes Fahren einmal gibt, eine richtige Disruption ist, eine wahre Disruption, also etwas, was anderes grundlegend verändert.
Also,
Aber dann gibt
darf ich kurz ausholen? Eben weg von, man bucht halt wie über eine Plattform Mobilitätsdienstleistungen und man kommt weg von diesen klassischen Geschäftsmodellen. Man kauft sich ein Auto von einem Hersteller, der es dann servet und wartet. Also, das kann man so sehen, ne?
Ja, im Retail ist das so, aber selbst fahren oder gefahren werden, an sich ist das eine. Das zweite ist für mich Sicherheit, weil das darf man nicht vergessen, dass autonomes Fahren ein Argument dafür ist, dass vielleicht der Computer, der Algorithmus irgendwann das Auto besser steuert als der Mensch und von, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tote pro Jahr auf der Welt, Unfalltote, es ist sich dann deutlich reduziert. Das ist eine wahre Disruption. Wie sehr dann der OEM selber disruptiert wird, weil er keine Autos mehr verkauft und vor allem der Autohändler, das ist auch noch ein dritter Punkt. Das ist vollkommen richtig. Aber man muss ja so viel Abstriche machen. Also Sie haben die People Mover angesprochen. Damit wir das anfangen, das wird toll. Also wenn dann in der City mit vielleicht nur mit 6, 7 km/h ein People Mover autonom fährt von A nach B auf einer vorgegebenen Linie, dann ist das eine tolle Sache, auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, wie sich das am Anfang alle vorgestellt haben, dass wir autonom hinten im Auto sitzen, Zeitungen lesen und das Auto fährt uns durch eine enge italienische Stadt in der Toskana ohne Probleme und bringt uns ans Ziel. Das wird es noch lange nicht geben. Also Level 5. Da gibt es schon, also wenn selbst der Waymo-Chef John Krawczyk kürzlich gesagt hat, er weiß nicht, ob Level 5 funktioniert. Er weiß auch nicht, ob es 2050 funktioniert. Das sind dann schon Aussagen. Oder Volvo-Chef Samuelsson, der eigentlich ein Fan des autonomen Fahrens ist, aber der sagt, Sicherheit geht immer vor. Und eine vorzeitige Einführung des autonomen Fahrens kann so viel kaputt machen und so viel Skepsis auch in der Bevölkerung hervorrufen. Also er kann sozusagen die Technologie kaputt machen und diskreditieren, bevor sie wirklich da ist. Und deswegen darf man da nichts vom Zaum brechen.
Es ist halt die Frage, Gesa Brügger hat es hier erzählt, in China sind jetzt mit 100 Testkilometern die ersten autonomen Systeme wirklich zugelassen worden. Diese 100 Millionen Testkilometer sind nachgewiesen worden, und dann sind die Systeme praktisch zugelassen worden. Das ist, wenn man das jetzt in der Branche vergleicht, letztes Jahr im November hatte Google 8 Millionen real getestet. Das sind, da werden jetzt ein paar Millionen dazugekommen sein. Die Waymo ist eben die Autotochter von Google. Und im Computer sind es 8 Millionen Kilometer. Also momentan werden in einigen Teilen der Welt ja schon wirklich sehr Systeme zugelassen, die nur sehr bedingt die man mit Abstrichen als sicher betrachtet. Das ist eben die konkrete Gefahr, die jetzt im Feld des, also in der Automobilwelt eben diskutiert wird. Wenn man jetzt die Technik rauslässt, schon auf öffentliche Straßen, dann kann es eben sein, dass massive Unfälle passieren, die dem durchschnittlichen Autofahrer nicht passiert sind und die Technologie im Prinzip. Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/Zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG1 und 2-Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss.